Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Wer geglaubt hatte, beim Brexit-Chaos gäbe es keine weitere Steigerung mehr, nun ja, der sieht sich an diesem Wochenende getäuscht. Eigentlich gestern der Super Saturday sollte es richten, aber es ist gekommen, wie es kommen musste. Nichts ist gerichtet und am Ende weiß man noch weniger als vorher. Herr Johnson schreibt Briefe, die er nicht unterschreibt. Die Europäische Union weiß nicht richtig, wie sie damit umgehen soll. Und ansonsten, nun ja, das Chaos geht weiter. Wir schauen hin, genau genommen, wir müssen hinschauen, auch wenn wir vielleicht nicht mehr hinschauen möchten. Die weiteren Themen in dieser Sendung. Die Schweizer haben verstärkt grün gewählt. Die Kurden sind auf dem Rückzug, zumindest in Teilen. In Hongkong gibt es weiter massive Auseinandersetzungen und Krawalle. Lufthansa-Töchter werden bestreikt, da werden wir uns informieren. In Dresden heute Herz statt Hetze. Viele Menschen gehen auf die Straße, sie wollen Pegida nicht. Und zum Schluss der Koalitionsausschuss tagt in Berlin. Wir wagen vorauszuschauen. Und Sport haben wir natürlich auch. Die Fußballergebnisse, die fehlen, zumindest in Teilen, werden wir in dieser Sendung haben. Wir beginnen in London. Dort hat es gestern den Super Saturday gegeben mit dem bekannten Ergebnis, dass keines war. Verschiebung. Ja, wohin denn eigentlich? Wissen die Briten noch, was sie tun? Christine Heuer?
Boris Johnson bittet die EU um eine Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar und schickt gleich hinterher, dass er das für einen Fehler hält. Man kann seinen Kniff mit den drei Briefen eigentlich nur so verstehen, dass der Premierminister Europa in Wahrheit bittet, keine Verlängerung zu gewähren. Kindisch nennt das die Opposition, Labour-Schattenkanzler John McDonnell. Er benimmt sich wie ein verzogener Rotzlöffel. Diese Idee, einen zweiten Brief zu schreiben, der dem ersten widerspricht, verstößt massiv gegen die Entscheidungen von Parlament und Gerichten. Staatsminister Michael Gove verteidigt seinen Regierungschef. Das Parlament könne dem Premierminister zwingen, einen Brief zu schicken. Es könne ihn aber nicht zwingen, seine Meinung zu ändern.
Parliament can insist that the letter was sent, but Parliament can't change the Prime Minister's mind.
Verstößt Boris Johnson gegen das Gesetz? Darum werden sich in der nächsten Woche wohl britische Gerichte kümmern. Im Unterhaus nimmt der Premier derweil einen neuen Anlauf für seinen Brexit-Deal. Am Montag will er ihn wieder zur Abstimmung stellen. Es kann jedoch sein, dass Unterhaussprecher John Bercow das nicht zulässt. Aber Boris Johnson hat noch einen Plan B, genau das zu tun, was die Abgeordneten ihm am Samstag so spektakulär aufgetragen haben, nämlich erst einmal die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, seinen Deal wasserfest zu machen, bevor sie darüber abstimmen. Am Dienstag will der Premier den Ratifizierungsprozess starten. Damit auch jeder weiß, was droht, wenn es nichts wird mit dem Boris-Deal, bekräftigt Michael Gove den Austritt am 31. Oktober und lässt wissen, die Vorbereitungen für den No-Deal-Brexit liefen weiter.
Parliamentarians have a choice now. There is a sure thing in front of us. And that is the Prime Minister's deal.
Die Abgeordneten haben jetzt die Wahl. Wir haben nur eine Sicherheit und das ist der Deal des Premierministers. Wenn sie dafür stimmen, können wir die EU geordnet verlassen. Aber wenn sie dagegen stimmen, kann es sein, dass die EU sagt, wir haben kein Interesse an einer weiteren Verlängerung und sorry, das war's jetzt. Dabei zweifelt kaum jemand in Großbritannien an, dass die EU verlängern wird, wenn nötig. Boris Johnson hofft indes, dass es gar nicht erst dazu kommen muss. Sein Ziel, die nötigen Gesetze und den Deal selbst vor dem 31. Oktober durchs Parlament zu bringen. Für beides braucht der Premier Mehrheiten und er glaubt, dass er sie hat. Die Hardliner aus seiner Fraktion neigen zum Ja, die Rebellen auch. Sogar Oliver Letwin, der Tory, auf dessen Initiative hin das Parlament die Abstimmung über den Austrittsvertrag am Samstag verschoben hat.
We need the safeguard, the insurance policy, that if we don't get this passed by the 31st of October, we don't just crash out of the EU.
Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht ohne Vertrag aus der EU herausfallen, wenn wir es nicht hinbekommen bis zum 31. Oktober. Darum ist es am Samstag gegangen. Nächste Woche geht es dann um den Deal und die Gesetze dazu. Ich werde für den Deal und die Gesetze stimmen. Was aber, wenn Johnsons Deal scheitert? Dann wird die Diskussion über Neuwahlen Fahrt gewinnen und auch die über ein zweites Referendum. Vor allem Labour wäre dann gefragt, die größte Oppositionspartei. Schattenaußenminister Keir Starmer macht sich schon mal für eine neue Volksbefragung stark.
We need an amendment to say that whatever deal gets through, it should be subject to a referendum.
Wir brauchen einen Parlamentsbeschluss für ein zweites Referendum. Egal welcher Deal zur Abstimmung steht, wir müssen die Bevölkerung fragen, ob sie zu diesen Konditionen aussteigen will oder ob sie lieber in der EU bleiben möchte.
And they're asked, do you want to leave on these terms or would you rather remain in the EU?
Dumm nur, dass Starmers Parteichef viel weniger entschlossen scheint als die Labour-Abgeordneten im Parlament. Jeremy Corbyn hält sich in Sachen Referendum genauso zurück wie bei Neuwahlen. Letztere möchte er gern herauszögern, um Boris Johnson politisch auszuhungern, bevor er gegen ihn antritt. Und das Referendum ist sowieso nicht seine Sache. Corbyn ist überzeugter Brexiteer.
Soweit der Bericht von Christine Heuer. Dann fragen wir, was passiert denn eigentlich in Brüssel? Nun ja, nicht viel, so wenig, dass wir nicht extra darüber berichten. In Brüssel sagt man sich, wenn die Briten denn wissen, was sie wollen, nun ja, dann werden wir auch entscheiden. Wir schauen also jetzt in die Schweiz. Die Schweizer hatten heute die Wahl und sie haben das getan, was in den Umfragen vorhergesagt wurde. Grün hat enorm zugelegt. Die rechtskonservative SVP wird wohl verloren haben, etwas jedenfalls. Die große Frage ist, was heißt das am Ende für die Regierung, die überwiegende große Koalition, die es dort gibt? Dietrich Karl Meurer.
Nach dem Rechtsrutsch vor 4 Jahren zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebte die Schweiz nun den vorhergesagten Grünrutsch. Unter dem Eindruck der auch in der Eidgenossenschaft intensiv geführten Klimadebatte erzielten beide Schweizer Ökoparteien deutliche Zuwächse. Die grünliberale GLP, die auf liberale Wirtschaftspolitik mit strikten Umweltauflagen setzt, und noch stärker die Grünen. In den Schweizer Medien ist bereits von einer grünen Welle die Rede. Doch selbst dieser Begriff, so meinte Peter Biri vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern im Schweizer Radio SRF nach Vorstellung der ersten Hochrechnung, selbst dieser Begriff würde den Wahlausgang nicht treffend beschreiben.
Grüne Welle ist vielleicht unterdessen das falsche Stichwort. Man könnte schon fast sagen, es handelt sich um einen grünen Monsun. Wir haben starke Zugewinne für die Grüne. Wir haben spürbare Zunahme bei den Grünliberalen.
Balthasar Glättli, der bisherige Fraktionschef der Grünen im Nationalrat, führt den Stimmengewinn auf das langjährige Engagement der Partei in der Klimapolitik zurück.
Ich glaube, die Grünen konnten deshalb am meisten von dieser Klimawahl profitieren, weil wir glaubwürdig sind. Wir haben das Thema schon seit Jahren bearbeitet, auch dann, als es nicht sexy war. Und deshalb sind wir diejenigen, denen man am meisten zutraut, ernst zu machen mit mehr Klimagerechtigkeit.
Für den Grünen ist klar, dass von dieser Wahl ein klares Signal an alle Parteien in der Schweiz ausgeht, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Diese Wahl macht die Grünen erstmals überhaupt zur viertstärksten Partei in der Schweiz. Auf Rang 2 und 3 liegen nach wie vor die Sozialdemokraten und die rechtsliberale FDP, die, den Hochrechnungen zufolge, beide jedoch Verluste hinnehmen mussten. Die stärkste Kraft im Berner Parlament bleibt weiterhin die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei. Die SVP, die von der AfD in Deutschland als Vorbild betrachtet wird, positionierte sich im Wahlkampf mit umstrittenen Plakaten als EU-kritisch, setzte wie gewohnt auf eine Begrenzung der Zuwanderung und sprach von Klimahysterie. Nach einem Rekordergebnis bei den letzten Wahlen musste die SVP nun federn lassen. Schuld daran seien aber nach Ansicht des bisherigen SVP-Fraktionschefs Adrian Amstutz nicht etwa die von der Partei propagierten Positionen. Stimmen verloren habe man.
Ja, weil die Medien die Themen verschwiegen haben, ganz einfach. Aber das wird ja wieder hochkommen und wir kommen mit der Begrenzungsinitiative nächsten Frühjahr, wo die Menschen in der Schweiz bestimmen können, ob sie die maßlose Zuwanderung bis hin zu einer 10 Millionen Schweiz unter Zubetonierung des Landes tolerieren wollen. Und ich bin überzeugt, da wird die SVP wieder punkten.
Eine der Fragen nach der Wahl ist, ob die Grünen einen Sitz in der Regierung für sich reklamieren werden. Der 7-köpfige Bundesrat wird in der Schweiz traditionell von den 4 stärksten Parteien gebildet. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sich die Zusammensetzung der Regierung bereits nach einem ersten derartigen Wahlerfolg ändert. Doch auch so ist klar, dass Schweizer Politik künftig eine stärker grüne Ausrichtung haben wird.
Soweit der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Eigentlich gilt eine Waffenruhe in Syrien, in den Kampfgebieten. Allerdings, wir alle wissen, die ist einigermaßen brüchig. Die andere Frage: Ziehen sich die Kurden wirklich zurück? Sie sollen es, haben sie es versprochen? Nun ja, das weiß man auch nicht so ganz genau. Die Lage vor Ort hat Christian Budgereit.
Der Sprecher von Präsident Erdogan, Kallen, sagte, dass sich in dem Gebiet weder kurdische Milizen noch syrische Regierungssoldaten aufhalten sollten. Die Türkei wolle dort syrische Bürgerkriegsflüchtlinge ansiedeln. Diese würden nicht dorthin gehen wollen, wo das Assad-Regime herrsche. Über dieses Thema werde Präsident Erdogan bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Dienstag beraten, so Kallen. Die syrischen Truppen befinden sich auf Bitten der Kurden vor allem in den Städten Kobane und Manbij. Diese Städte befinden sich nach kurdischem Verständnis nicht in der Zone, aus der sich ihre Kämpfer zurückziehen sollen. Der Abzug aus der Stadt Ras al-Ain hingegen soll nach kurdischen Angaben im Laufe des Tages abgeschlossen sein. Die Kurden hatten einer Räumung eines 120 Kilometer langen Gebietes zugestimmt. Die Türkei verlangt aber deren Rückzug aus einem mehr als 440 Kilometer langen Grenzstreifen. Zur Halbzeit der Waffenruhe werfen sich die Türkei und kurdische Milizen gegenseitig vor, diese zu brechen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara wurden ein türkischer Soldat getötet und ein weiterer verletzt, als ihr Fahrzeug auf einer Überwachungsmission beschossen wurde. Die Kurdenmiliz YPG beschuldigt die Türkei, am Freitag durch Luftangriffe 14 Zivilisten getötet zu haben. Die Waffenruhe läuft Dienstagabend aus.
Das war der Bericht von Christian Buttgereit. Die Lage in Hongkong bleibt außerordentlich schwierig. Die Regierung schafft es nicht, eine neue Verbindung zu den Protestierern herzustellen und die Proteste enden nicht. Die Proteste nehmen sogar zu, allerdings auch die Gewalt. Zerstörung auf der einen Seite und Brutalität bei der Polizei auf der anderen Seite. Und zwar in einem Ausmaß, wie man es bisher kaum gesehen hat. Frank Eichmann.
Es begann als friedlicher Protest am Sonntagmittag im Süden der Halbinsel Kowloon. Dort, wo eigentlich Touristen flanieren, strömten Zehntausende zusammen. Und schon das war illegal, warnte die Polizei über ihre Online-Kanäle. Denn die Polizei hatte keine Genehmigung erteilt. Die Organisatoren der Civil Human Rights Front waren am Samstag mit ihrem Einspruch vor dem Berufungsgericht gescheitert. Ich habe kein Vertrauen mehr, sagt dieser junge Demonstrant, weder in meine Regierung noch in die chinesische Zentralregierung. Die ist totalitär. Seit 4 Monaten werden unsere Proteste unterdrückt und wir werden wohl nie die Demokratie erhalten und das allgemeine Wahlrecht, das man uns bei der Übergabe Hongkongs an China versprochen hat. Auffallend zu Beginn, keine Polizei weit und breit. Die Demonstranten regeln selbst diszipliniert den Straßenverkehr, bis es einfach zu viele sind. Und dann marschiert der Zug los in 2 Parallelstraßen Richtung Norden. Viele Regenschirme, viele Gesichtsmasken gegen das Vermummungsverbot, viele Transparente. Neben den seit Monaten wiederholten 5 Grundforderungen geht es auch um die Ablehnung des Anfang Oktober verhängten Vermummungsverbots. Eine Frau verteilt kostenlos Einweg-OP-Masken. Die Nachfrage ist groß. Ohne Maske verhaftet werden, sagt sie, da kann man bis zu 1 Jahr ins Gefängnis kommen oder eine hohe Geldstrafe erhalten. Das verletzt die Menschenrechte. Kurz vor 3, während immer noch Hunderte die Nathan Road entlang demonstrieren Richtung Norden, in einer Seitenstraße schwarz vermummte, die aus Mülltonnen und herausgerissenen Geländern Barrikaden errichten, eine andere Gruppe mit Pflastersteinen und Metallstangen zerschlägt die Glasverkleidung einer U-Bahn-Station. Denn vom friedlichen Nahverkehrsmittel ist die mehrheitlich der Hongkonger Regierung gehörende U-Bahn-Gesellschaft zum Feindbild geworden. Wenig später, eine Straße weiter, wird der Geldautomat einer chinesischen Bank zerstört. Dann versucht eine Gruppe, die gut gesicherte Metalltür eines chinesischen Reisebüros aufzubrechen. Angemessen? Einer der schwarz Vermummten, schwer zu verstehen unter seiner aufgesetzten Gasmaske. Ja, diese Gewalt, ich halte sie für angemessen. Im Juni waren wir absolut friedlich, ab Juli aber hat die Polizei zunehmend Gewalt gegen uns eingesetzt. Wir müssen zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen und selbst verteidigen. Gegen 4 beginnt eine Schlacht vor der Polizeistation auf der Nathan Road. Molotow-Cocktails fliegen über die Mauer, vom Dach löschen Polizisten mit C-Rohren und feuern immer wieder Tränengas. Allgemeines Chaos, bis aus Richtung Süden ein Wasserwerfer naht und die Straße blau hinterlässt. Vom gefärbten, mit Reizstoff versetzten Wasser, das auch Journalisten abbekommen. Es folgen Räumpanzer, Dutzende Einsatzfahrzeuge. Mit Härte und viel Tränengas erobern Polizisten die ehemalige Demonstrationsroute zunächst zurück. Gummigeschosse gegen Molotow-Cocktails. Bis in den späten Abend bleibt der Stadtteil Mong Kok unübersichtlicher Schauplatz einer weiteren Straßenschlacht, die als friedliche Demonstration begann, an der sich, so einer der ursprünglichen Organisatoren, gut 350.000 beteiligt haben sollen.
Soweit der Bericht von Frank Eichmann. Heute wurde gestreikt. Nicht bei der Lufthansa, wie eigentlich angekündigt. Da hat man sich ganz schnell geeinigt. Dafür wurde jetzt bei den Lufthansa-Tochterfirmen gestreikt. Und der Streik wurde dann im Laufe des Tages auch noch ausgedehnt. Heute Abend geht es um die spannende Frage, war das nur ein richtiger Streik? Immerhin sind Flüge ausgefallen, die Lufthansa selbst bestreitet, dass es spürbar gewesen ist. Die Fluggesellschaft UFO, die Gesellschaft der Streikenden, sagt ja, es war ein Streik und wäre erfolgreich. Wie war es denn nun, Michael Erhardt ist unser Beobachter, Erfolg oder Nicht-Erfolg, was ist denn heute passiert?
Also offiziell gibt es noch keine belastbaren Zahlen, weder von der Lufthansa noch auch von der Fluggewerkschaft UFO. Dafür ist es auch noch zu früh, denn der Streik, der ist eben ausgeweitet worden, wie Sie eben gesagt haben, bis Mitternacht. Erst morgen kann man also eine wirkliche Bilanz ziehen. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass der Plan der Lufthansa nicht aufgegangen ist, denn die hat gesagt, wir können den Flugplan aufrechterhalten, als wäre nichts oder als würde nichts geschehen. Das ist definitiv nicht der Fall, denn es gab mindestens, und das war schon zur Mittagszeit war das schon bekannt, da gab es mindestens 100 Flugausfälle bereits bei diesen Tochtergesellschaften wie Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline. Vereinzelt hat das auch Lufthansa-Flüge betroffen, wenn diese Töchter diese Flüge geflogen sind. Und da kann man sagen, dass das schon deutliche Auswirkungen hatte. Die Lufthansa sagt zwar, dass 90% des Kabinenpersonals zum Dienst erschienen sind, aber auch das muss man relativieren, denn da ist der ganze Lufthansa-Konzern gemeint und dazu zählt eben auch die Kernmarke Lufthansa, bestreikt wurden die Töchter. Und wenn man dann sagt, 100 Flüge sind ausgefallen, dann ist das schon eine erhebliche Anzahl.
Worum geht es? Was sind die wesentlichen Forderungen der Gewerkschaft?
Also ich glaube, man muss da gar nicht mehr wirklich über Förderungen im Moment reden. Es geht um Gehaltserhöhungen natürlich, betriebliche Altersvorsorge und Teilzeitregelungen bei den Lufthansa-Töchtern. Aber deswegen sage ich, es geht eigentlich nicht mehr um die Forderungen, sondern es geht eher ums Prinzip. Das ist ein Machtkampf. Hintergrund ist, dass es auch Machtkämpfe in der Gewerkschaft gab und Zerwürfnisse. Im Rücktritt vieler Vorstände waren die Folge. Und die Lufthansa hat jetzt gesagt, wir erkennen diese UFO nicht mehr als Verhandlungspartner an. Die UFO sagt wiederum, das ist nur vorgeschoben. Ihr wollt uns ins Abseits drängen und das lassen wir uns nicht gefallen. Und jetzt hat eben die UFO gezeigt, dass sie auf jeden Fall noch Mitglieder mobilisieren kann. Und das wird wohl noch einiges weitergehen.
Das ist genau die Frage. Was erwarten Sie? Denn dass man sich da ganz schnell einigt, ist wohl nicht vorherzusagen, oder?
Nein, also eine Einigung wird es höchstwahrscheinlich nicht schnell geben. Die Fronten sind sehr verhärtet. Der Konflikt wird also weitergehen. UFO hat selber gesagt, die Gewerkschaft, man wird das auswerten in der Tarifkommission, wird dann Entscheidungen treffen. Es könnte, das ist meine Mutmaßung, schon in den kommenden Tagen zu weiteren Streiks oder Warnstreiks kommen. Auch die Lufthansa könnte dann betroffen sein. Und was die Gewerkschaft auf jeden Fall vorhat, ist eine Urabstimmung bis zum 1. November durchzuführen. Und dann wären auch unbefristete Streiks möglich. Also aus meiner Sicht glaube ich, dass da ein heißer Herbst bevorstehen könnte bei der Lufthansa und bei ihren Töchtern.
Dankeschön. Das war der Kollege Micha Erhardt mit aktuellen Einzelheiten zum Streik. Wir wechseln nach Dresden. Dort gab es heute gleich zwei Demonstrationen. Auf der einen Seite 5 Jahre Pegida. Sie kennen diese Organisation, die heftig umstritten ist und die glaubt, dass das Abendland demnächst untergeht. Auf der anderen Seite eine Demonstration, die deutlich mehr Teilnehmer anzog. Herz statt Hetze. Über all das wollen wir reden mit dem Kollegen Bastian Brandau, der vor Ort ist, den ich zunächst begrüße. Guten Abend, Herr Brandau.
Schönen guten Abend aus Dresden.
Was ist heute passiert in der Stadt? Zunächst mal die Fakten.
Ja, es waren einige tausend Menschen auf der Straße unterwegs. Es ging am Mittag los mit mehreren Demonstrationszügen. Startete das Bündnis Herz statt Hetze Richtung Altstadt unter dem Motto Demokratie und Menschenwürde sind nicht verhandelbar. Das Bündnis spricht selbst von etwa 8000 Teilnehmenden. Mit den Zahlen muss man immer etwas vorsichtig sein hier in Dresden. Das Bündnis unterstützt unter anderem von den Linken, von den Grünen, von der SPD, von Gewerkschaften, Kirchen, aber auch der jüdischen Gemeinde. Sie zogen Richtung Altstadt. Dort gab es eine Bühne. Dort gab es ein Musikprogramm, Redebeiträge unter anderem vom Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP, vom Rektor der TU Dresden und auch von einem Vertreter der jüdischen Gemeinde und auch von denen, die sich hier Woche für Woche Pegida entgegenstellen, dem Bündnis Hope. Und diesen direkten Gegenprotest, den gab es auch heute eben mehrere Stunden lang, einige hundert Meter entfernt von dieser Bühne von Herz statt Hetze, nämlich auf dem Neumarkt, dem Platz vor der Frauenkirche. Dort hatte Pegida seine Bühne aufgebaut. Dort waren weniger Menschen unterwegs als beim Gegenprotest. 2000, etwa 2500 so in dem Dreh bei Pegida zu beobachten, Deutschlandfahnen, aber zum Beispiel auch die vom Verfassungsschutz beobachtenden Organisationen, die Identitäre Bewegung oder 1%, hatten sogar ihre eigenen Stände, hatten Fahnen, die sie schwenkten. Dort gab es auch Redner von der identitären Bewegung, die gesprochen haben, aber auch von der AfD. Und diese Reden bei Pegida richteten sich gegen den Islam, gegen Politiker. Auch die Medien wurden angegriffen. Es wurden Verschwörungstheorien vorgetragen. Pegida sei die letzte Hoffnung. Reden voller Hass und Hetze. Man kann es nicht anders sagen. Anders als vor 2 Wochen. Immerhin wurde diesmal nicht zur Tötung von Menschen aufgerufen. Da hatte die Menge aufgefordert, einen grünen Politiker, Zitat, aufzuhängen.
5 Jahre Pegida, was hat das mit Dresden gemacht? Auf der einen Seite ist Pegida noch da, aber die Stadt auf der anderen Seite mobilisiert auch dagegen. Ziehen Sie da eine Bilanz bitte?
Ja, also es ist so, dass, glaube ich, seit 2 Jahren dieser Gegenprotest zumindest an diesem Jahrestag deutlich stärker ist, sonst ist das eben nicht so. Es ist bemerkenswert, dass sich eben diese Organisation hier in Dresden so lange gehalten hat. In allen anderen Städten ist sie ja längst verschwunden oder völlig marginalisiert, auch wenn dieser Zustrom am Anfang, da waren das ja über 20.000 Menschen teilweise dabei, stark zurückgegangen ist. Seit 3 bis 4 Jahren sind es 1.000, 2.000, das geht dann auch weiter zurück. In den vergangenen Monaten waren das eher so alle Veranstaltungen alle 2 Wochen. Die Protagonisten selbst, würde ich sagen, haben keinen großen Einfluss. Aber es hat hier halt in den letzten 5 Jahren tatsächlich eine Diskursverschiebung stattgefunden. Hass und Hetze sind, ja, ich will nicht salonfähig geworden, aber wir haben uns hier an vieles gewöhnt in Dresden. Ich merke das immer, wenn mich jemand dorthin begleitet, der nicht aus Dresden ist und doch sehr erstaunt ist über diese Aussagen, die dort getroffen wurden. Ja, und Pegida war von Beginn an ein wichtiger Ort für die Vernetzung der extremen Rechten. Zum Beispiel die Terroristen aus Freital haben sich hier getroffen. Auch der sogenannte Moscheebomber hatte ja hier gesprochen. Es gibt keine Berührungsängste mit den Identitären, mit 1%. Ja, und auch mit AfD ist Pegida inzwischen mehr oder weniger verschmolzen. Sprachen heute eben Sprecher, Redner von der Pegida. Und Pegida, muss man sagen, hat hier den Diskurs verschoben und ist Teil eines extrem rechten Netzwerks hier in Sachsen.
Dankeschön, das war der Kollege Bastian Brandau. So viel aktuell aus Dresden und wir machen direkt live weiter hier im Deutschlandfunk. Wir schalten nach Berlin, denn dort trifft sich der Koalitionsausschuss heute Abend und es geht um die berühmte Halbzeitbilanz, die lange schon ansteht. Dazu begrüße ich die Kollegin Barbara Schmidt-Matern in unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Abend, Frau Schmidt-Matern.
Guten Abend.
Fangen wir an. Was steht heute auf dem Programm? Zunächst einmal Verfahrensfragen.
Ja, Verfahrensfragen und zwar vor allem bei einem der wichtigsten Themen oder Anliegen, die sich diese Koalition vorgenommen hat, nämlich die sogenannte Halbzeitbilanz, dass man also nach 2 Jahren genau schaut, wie weit ist denn diese Koalition aus Union und SPD gekommen, so steht es im Koalitionsvertrag drin, vor allem die SPD, die hatte damals infolge dieser überaus schweren Regierungsbildung darauf bestanden, dass man eben nach der Hälfte der Zeit Bilanz zieht, da will die Bild am Sonntag nun erfahren haben, dass es da ein 80-Seiten-Dokument geben soll, wo eben genau festgehalten ist, was haben wir erreicht, wo wollen wir noch hin. Das könnte heute Abend beraten werden. Beschlüsse sind allerdings da noch nicht zu erwarten. Das könnte dann frühestens im Bundeskabinett am kommenden Mittwoch entschieden werden oder beschlossen werden. Weitere Themen noch, Herr Zuheide, werden die Klimagesetze sein, sicherlich auch die Außenpolitik, die Lage in Syrien. Auch Außenminister Heiko Maas nimmt deshalb an der Runde heute Abend teil. Und wichtig auch das Thema Grundrente, das immer noch nicht gelöst ist zwischen den Koalitionspartnern.
In diese Halbzeitbilanz kommen ja auch neue Umfragewerte. Die sehen nicht besonders vorteilhaft für die Große Koalition aus. Welche Wirkungen hinterlässt das? Oder sagt man, Umfragen sind Umfragen? Die Sätze kennen wir ja alle.
Naja, man sieht die Umfragen natürlich. Beide oder alle 3 Koalitionspartner sind ja nun auch alles andere als glücklich in dieser Konstellation. Gleichwohl erscheinen, glaube ich, allen 3 Parteien, SPD, CDU und CSU, die Alternativen, sprich eine Neuwahl oder das Weiterregieren mit einer Minderheitsregierung, noch grausiger. Insofern schließt man sich jetzt zusammen und macht einfach erst einmal weiter. Deswegen wird auch verwiesen auf das, was man ja noch sich vornehmen will, also beispielsweise in der Pflege Finanzierung voranzukommen, auch bessere Löhne für Pflegerinnen und Pfleger auf den Weg zu bringen, ein Paketbotengesetz zu verabschieden. Auf Letzteres wie auch auf das Thema Grundrente, da weisen vor allem die Sozialdemokraten darauf hin und sagen, wir schaffen es doch auch in dieser großen Koalition, unsere Vorhaben auf den Weg zu bringen. Das ist natürlich auch eine Botschaft an die eigene Basis, die ja bekanntlich derzeit die neue Parteivorsitzenden wählen soll. Dieses Verfahren, das sitzt ja allen allen Koalitionären derzeit im Nacken, dass bei den Sozialdemokraten die Führungsfrage ungeklärt ist und dass vor allem es davon abhängt, ob ein Duo den Parteivorsitz bei den Sozialdemokraten übernehmen wird, das in dieser großen Koalition verbleiben will oder eben nicht. Und solange diese Führungsfrage bei der SPD nicht geklärt ist, ist im Grunde auch die Zukunft dieser Koalition weiterhin offen. Daran wird auch der Koalitionsausschuss heute Abend nichts ändern.
Sie haben es gerade gesagt, das weitere Verfahren, erst heute wird man diskutieren, eine Art Verfahren beschließen, dann geht es ins Kabinett. Wie lange wird sich denn diese Bilanziererei hinziehen? Also wenn ich das so richtig sehe, wird das passieren, bevor bei der SPD Klarheit ist? Das wird doch kaum gehen, oder?
Ja, endgültig wird die SPD erst auf ihrem Parteitag Anfang Dezember sogar erst entscheiden, wenn dann eben die neuen Parteivorsitzenden gewählt sind, ob die Sozialdemokraten nun in der Koalition verbleiben wollen oder nicht. Aber man muss sicherlich auch einen Blick haben auf die Union, auf CDU und CSU. Die Junge Union hat bekanntlich auf den Weg gebracht für den Bundesparteitag im November in Leipzig die Frage, dass man über eine Urwahl abstimmen lässt. Das heißt, diese ungeklärte Kanzlerkandidaturenfrage, ob Annegret Kramp-Karrenbauer die richtige ist für diese Kandidatur, die treibt auch die Christdemokraten und die Christsozialen um. Auch vor diesem Hintergrund haben Markus Söder und AKK auf dem CSU-Parteitag am Wochenende demonstrativ den Schulterschluss den Kameras gezeigt. Aber da ist noch einiges im Argen.
Dankeschön, das war die Kollegin Barbara Schmidt-Matern mit aktuellen Informationen zum Koalitionsausschuss. Und um 18.35 Uhr habe ich Besuch bekommen, der Kollege Matthias Friebister, Sport, unter anderem Fußball, bitteschön.
Vorletzter gegen Letzter. Keller- und Aufsteigerduell heute in der Fußball-Bundesliga und bei dem hat der erste FC Köln heute den ersten Heimsieg der Saison gelandet. 3:0 gegen den SC Paderborn. Armin Lehmann.
Der erste FC Köln war in allen Belangen die bessere Mannschaft und deshalb geht dieses 3:0 auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Zu wenig Widerstand vom Mitaufsteiger, dem SC Paderborn, und ein frühes 1:0 für die Kölner schon nach 8 Minuten durch Simon Terodde. Köln blieb die überlegene Mannschaft von Paderborn, kam viel zu wenig. Im zweiten Durchgang lauerte der FC dann auf Konter und einen dieser Konter schloss Louis Schaub mit schönem Kopfball zum 2:0 ab. Bornau, der Innenverteidiger der Kölner aus Belgien kommend, in der 85. Minute dann mit der Entscheidung per Kopf. Köln gewinnt verdient mit 3:0.
Aktuell läuft die 34. Minute in der letzten Partie des 8. Spieltags Hoffenheim und Schalke. Bisher 0:0. Schalke könnte bei einem Sieg neuer Tabellenführer werden. Durch ein spätes Gegentor in Augsburg verpasste der FC Bayern gestern die Rückkehr auf Rang 1 und musste nach dem Spiel dann noch eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Achim Hofbauer weiß mehr.
Was im Spiel relativ harmlos aussah, stellt die Bayern vor ein großes Problem. Denn im Luftduell mit Augsburgs Florian Niederlechner kam Abwehrchef Niklas Süle so unglücklich mit dem linken Bein auf dem Boden auf, dass er sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hat. Der 24-Jährige fällt nun monatelang aus, das hat der Verein am Vormittag bekannt gegeben. Für den gebürtigen Frankfurter ist es bereits der zweite Kreuzbandriss in seiner noch jungen Karriere. Der FC Bayern hat nun ein Problem. Nur noch 3 gesunde Innenverteidiger stehen parat. Neben Pavard und Hernandez auch der Weltmeister von 2014, Jerome Boateng, der den Verein im Sommer ja gerne verlassen hätte.
Wir kommen in Liga 2. Mindestens bis morgen wollte der VfB Stuttgart wieder Rang 1 übernehmen. Doch im Heimspiel gegen Holstein Kiel musste der VfB, wie Detlef Lindner berichtet, heute eine 0:1 Niederlage hinnehmen.
Das ist ein schwerer Schlag für den VfB Stuttgart. Die zweite Niederlage in Folge tut doppelt weh, denn wie gegen Wien Wiesbaden war der VfB hoch überlegen vor 50.000 Zuschauern, nutzte aber bereits vor der Pause 2 ganz dicke Chancen durch Silas und Gonzales nicht. Bart Stubers gelb-rote Karte veränderte dann die Partie. Stuttgart verlor den Rhythmus und Kiel machte per Kopfball-Bogenlampe durch Lee nach einer knappen Stunde das 1:0 für die Gäste. Stuttgart oft zu ungestüm, hatte dann sogar Glück, dass Kiel nicht erhöhte. Der VfB hat damit einen ganz herben Rückschlag im Aufstiegskampf erlitten.
Außerdem trennten sich heute Bochum und Karlsruhe 3:3. Keine Tore fielen in der Partie Hannover gegen Osnabrück. Zum ersten Mal im Viertelfinale der Rugby-WM. Gastgeber Japan hatte selber schon den bisher größten Erfolg in der WM-Geschichte erreicht. Doch heute war Endstation im Viertelfinale. Eine klare Niederlage gegen die Springboks gegen Südafrika. Katrin Erdmann berichtet.
Das Team konnte nicht an seine vergangenen Leistungen anknüpfen. Japan war erstmals bei einer Rugby-WM überhaupt ins Viertelfinale gekommen. Zuvor hatte am Nachmittag Frankreich gegen Wales mit nur einem Punkt Rückstand verloren. Dabei hatte es in dem Spiel lange so ausgesehen, als würden die Franzosen gewinnen. Doch dann kassierten sie eine rote Karte. Wales kämpfte, konnte das Ruder aber erst in den letzten Minuten herumreißen. Wesentlich deutlicher war das Match zwischen dem amtierenden Rugby-Weltmeister Neuseeland und Irland ausgegangen. Die All Blacks verließen das Stadion in Tokio mit einem 46:14 Endstand. Zuvor hatte England den Gegner Australien ebenfalls souverän geschlagen.
Erfolgreiche Tage waren es für die deutschen Bahnradsportler. Holger Gersker zieht ein Fazit der Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn.
Es waren insgesamt gute Europameisterschaften für die deutschen Bahnradsportler. An jedem Tag gab es mindestens eine Medaille. Zum Abschluss gewannen die deutschen Meister Theo Reinhardt und Maximilian Bayer in einem spannenden Zweiermannschaftsfahren hinter Dänemark und den Niederlanden Bronze. Insgesamt war das die 9. Medaille für die deutsche Mannschaft. Im Finale des 500-Meter-Zeitfahrens fehlte Lea Friedrich in ihrem insgesamt 17. Rennen dieser EM einfach die Kraft. Aber auch der 4. Platz ist für die erst 19-jährige Debütantin aus Dassow an der Ostsee klasse. Pech hatte der deutsche Meister im 1000-Meter-Zeitfahren. Dem Erfurter Magiocic fehlten 700 Sekunden zur Bronze. Das bedeutete Platz 5.
Noch eine Meldung vom Tennis. Julia Görges hat eine Wiederholung ihres Vorjahreserfolgs in Luxemburg verpasst. Sie unterlag im Finale Jelena Ostapenko aus Lettland 4:6 und 1:6. Und gleich ab 19.10 Uhr sprechen wir in Sport am Sonntag auch über den Brexit, darüber, wie in der Türkei der Salutgruß der Nationalspieler gesehen wird. Und Sie hören ein Interview mit dem Chef der russischen Anti-Doping-Agentur.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Matthias Friebe, der ist dann gleich wieder da. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich bin jetzt weg, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Wir bringen Sie natürlich auch politisch auf den neuesten Stand um 23.10 Uhr mit dem Kollegen Peter Sawicki. Danke und tschüss.